Alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserer Bundestagswahl-Extra von zwei alte weiße Männer. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Wir beleuchten heute in unserem Podcast umfassend das Thema Wirtschaft. Viele Experten gehen davon aus, dass es für den Urnengang am 23. Februar mit Wahl entscheidend sein kann. Wirtschaft am Scheideweg. Was muss Deutschland jetzt tun?
Ja, und wer könnte darauf kompetenter antworten als ein ehemaliger Wirtschaftsweiser? Herzlich willkommen, Professor Peter Bofinger.
Ja, ich freue mich, im Club der weisen Männer heute mitmachen zu dürfen.
Peter Bofinger ist einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Geboren ist er am 18. September 1954 in Pforzheim. Bofinger hat Volkswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken studiert. Schon früh war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Sachverständigenrat aktiv, wo er die großen wirtschaftlichen Fragen mitgestaltet hat. 1984 promovierte er über das Thema Währungswettbewerb und nach weiteren Stationen, zum Beispiel bei der Landeszentralbank in Baden-Württemberg, habilitierte er sich 1990. Seit 1992 ist er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Würzburg. Zwischen 2004 und 2019 war er Mitglied der berühmten Wirtschaftsweisen, die die deutsche Wirtschaftspolitik entscheidend mitprägen.
Ja, Herr Bofinger, wenn Sie die deutsche Wirtschaft mal als Patienten betrachten, welches Krankheitsbild würden Sie denn diagnostizieren?
Ja, ich würde sagen, es ist eine chronische Krankheit, also es ist nicht eine Grippe, wo man jetzt doch nach einigen Tagen wieder dann stark auf den Beinen steht, sondern es ist eine Krankheit, die ja schon seit langem erkennbar ist. Und man sieht es ja vor allem daran, dass unsere deutsche Wirtschaft heute von ihrer Leistung her in etwa auf dem Niveau von 2019 ist, also quasi 6 Jahre Stagnation. Und auch die Prognosen für dieses Jahr sind ja mehr oder weniger dabei, jetzt eine Stagnation zu prognostizieren. Also die Wirtschaft wächst nicht mehr, es fehlt ihr an Antriebskräften. Und deswegen ist es in der Tat sehr wichtig, dass jetzt bei den Wahlen dann von der neuen Regierung die entsprechenden Weichenstellungen getroffen werden.
Sie haben den Krankheitszustand beschrieben. Bevor wir auf die Therapien eingehen, die Sie empfehlen, wie würden Sie an der Stelle einordnen, was uns droht mit der neuen Regierung in den Vereinigten Staaten, den neuen Präsidenten?
Ja, zunächst mal ist vielleicht gut, dass man über das Krankheitsbild bei uns spricht. Und das kann man dadurch beschreiben, dass man jetzt dieses Geschäftsmodell, mit dem Deutschland über Jahrzehnte hinweg gut gefahren ist, dass man dieses Geschäftsmodell jetzt mehr und mehr in Frage stellen muss, weil sich die Welt geändert hat. Und dieses Geschäftsmodell lässt sich ja relativ einfach beschreiben. Es besteht aus 3 konzentrischen Kreisen. Der äußere Kreis ist der Export, der mittlere Kreis ist die Industrie und der innere Kreis ist der Automobilbereich. Und mit all diesen 3 Kreisen haben wir gepunktet. Wir waren sehr exportstark, wir haben von der Globalisierung profitiert. Im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften haben wir unsere Industrie auch behaupten können, waren auch sehr stark und unsere Automobile, das war immer unser Stolz. Und in allen diesen 3 Bereichen sieht man jetzt massiv Gegenwind, eben was die Exportorientierung angeht, die eben bei uns deutlich stärker ist als beispielsweise in Frankreich oder in Großbritannien, haben wir natürlich jetzt mit Gegenwind zu kämpfen. Und da sind wir dann schon ja auch bei Herrn Trump, der nun Globalisierung nicht liebt, aber dafür das Wort Zölle als eines seiner Lieblingswörter zeichnet. Und da ist ja einiges, was da auf uns zukommt. Bei der Industrie, diesem mittleren Kreis, haben wir das Problem, dass wir eben Dekarbonisierung haben, dass wir hohe Energiepreise haben. Das sind Probleme, die Volkswirtschaften wie beispielsweise das Vereinigte Königreich, die stärker dienstleistungsorientiert sind, nicht so haben. Und im Automobilbereich, dem Kern des Geschäftsmodells, haben wir eben viele Entwicklungen nicht wirklich mitgekriegt. Und das zentrale Problem ist ja nicht, wie manche jetzt das sagen, die Regulierung von Brüssel, sondern es ist China, wo die Regierung sehr klar sich für Elektromobilität entschieden hat und wo wir jetzt überhaupt nicht mehr punkten können.
Frau von der Leyen hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos davor gewarnt, dass es zu einem Handelskrieg kommen könnte. Ist das übertrieben oder wie schätzen Sie die Situation ein? Was droht uns von Trump? Was droht uns aus Amerika?
Na gut, wenn Trump das alles dann umsetzt, was er ankündigt, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil natürlich zum einen wir selber davon betroffen sind, zum anderen je mehr er jetzt China mit Zöllen belegt, desto mehr werden die Chinesen versuchen, das, was sie an Gütern in den Vereinigten Staaten nicht mehr absetzen können, bei uns abzusetzen. Das heißt, oder auch auf Drittmärkten wird der Wettbewerb stärker. Und die Frage ist dann, wie wir selber drauf reagieren. Und Europa kann sich natürlich verteidigen, aber für Deutschland ist eben die Schwierigkeit, wenn wir jetzt gerade gegenüber China die Barrieren aufbauen, dass wir natürlich nach wie vor noch sehr abhängig sind von dem, was in China geschieht und wir sehr viel weniger in der Lage sind, beispielsweise wie Frankreich, einen solchen Krieg im Handel mit China durchzustehen.
Wie müsste denn ein künftiges Wirtschaftsmodell für Deutschland aussehen unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir teure Energie haben, keine eigene ausreichende Energieversorgung, dass wir bei den nachwachsenden Energien einen deutlichen Rückstand haben, dass die Standortkosten, die Kosten der in der Industrie erheblich hoch sind im Vergleich mit anderen und dass Kernbereiche, Sie hatten Automobil genannt, Stahl gehört sicherlich auch dazu, die Chemie, die einfach von diesen Faktoren so abhängig sind, die nur begrenzt zu gestalten sind, zumindest nicht dauerhaft, zwar übergangsweise, aber nicht dauerhaft. Wie müsste das deutsche Wirtschaftsmodell für die Zukunft aussehen?
Also nicht so einfach, weil es eben etwas Chronisches ist und man kann ja zu dem Problem hinzufügen, dass wir jetzt, was Digitalisierung angeht, digitale Plattformen nicht besonders gut dastehen, was Halbleiter angeht, nicht besonders gut dastehen. Also wir sind ja gerade in diesen neuen Technologien nicht so besonders gut vertreten und es gibt auch Ökonomen, die davon sprechen, dass Europa, insbesondere Deutschland, in einer Middle-Technology-Trap gefangen ist. Andere sagen, wir haben den zweiten China-Schock, weil es China eben genau da, wo wir bisher stark waren, bei der Industrie angreift. Also die Lösung ist nicht so einfach, weil man eben auch über Jahre hinweg die Probleme vielleicht nicht so richtig erkannt hat, weil man jetzt zu wenig getan hat, um neue Technologien zu fördern, beispielsweise Batteriezellen. Das hätten wir vielleicht auch hinkriegen können, wenn wir jetzt vor 7, 8, 9 Jahren uns da energisch drauf gestürzt hätten. Wir haben ja wie Bosch-Unternehmen ja eigentlich Batterien ziemlich gut da standen. Und da ist vieles jetzt versäumt worden. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, jetzt diese Transformation hinzukriegen. Also es ist keine einfache Aufgabe, die jetzt sich der neuen Bundesregierung stellt. Und ich denke, was man jetzt zuerst machen müsste, wäre eigentlich mal eine umfassende Bestandsaufnahme zu prüfen, zu diagnostizieren, in welchen Bereichen sind wir wirklich gut. Und in welchen Bereichen läuft das einfach auch von selber gut? In welchen Bereichen sind wir schwach? Kann man die dann entsprechend vorantreiben? Oder muss man irgendwie sagen, gut, das geht halt gar nicht mehr richtig? So manche Bereiche der Chemie sind wahrscheinlich, da ist ja schon sehr viel abgebaut worden und das wird wohl auch nicht mehr zurückkommen. Und dann zu fragen, was sind eigentlich Bereiche, wo wir dann jetzt vielleicht noch nicht gar nicht so da sind, wo wir aber dann, wenn wir das mal entsprechend unterstützt, dann in 5 oder 10 Jahren stark sein könnten. Also beispielsweise jetzt die Raumfahrttechnik, Satellitentechnik sind spannende Felder. Die Frage ist mit Halbleiterfertigung, was können wir da machen? Oder auch solche Dinge wie die Lufttaxi, Flugtaxis, ist ja auch die Frage, ist das vielleicht doch was man fördern kann? Aber es müsste eben erstmal diese Bestandsaufnahme gemacht werden, dass man wie es beim Patienten mal genau sieht, so quasi mit dem RT, wo sind da Probleme, wo läuft es gut und auch fragen, was machen unsere Nachbarstaaten, die Chinesen, was fördern die, wie können wir da irgendwie punkten? Das heißt, also man bräuchte schon eine große, große Strategie, um jetzt dafür zu sorgen, dass wir in 5 oder 10 Jahren auch wirklich noch punkten können.
Also ein klein wenig erschreckt mich das schon, wenn Sie das so sagen, Herr Bofinger. Weil das würde ja bedeuten, dass unsere Politik überhaupt nicht ausreichend vorbereitet ist, wenn sie erstmal eine Bestandsaufnahme machen muss. Die Wählerinnen und Wähler müssten ja eigentlich davon ausgehen, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass diejenigen, die noch regieren und die neue Bundesregierung einen klaren Plan hat und mindestens eine Bestandsaufnahme darüber, wie stehen wir wirtschaftlich, wo haben wir Defizite, was ist zu tun. Aber ich entnehme dem, was Sie gerade gesagt haben, dass nehmen Sie offenbar so gar nicht wahr, dass das der Fall ist.
Ja, die Philosophie ist ja auch eine andere, zumindest in weiten Teilen jetzt der Ökonomie, aber auch in weiten Teilen der Politik. In der Regel ist ja die erste Antwort, wenn man fragt, was muss besser werden, dass man sagt, wir müssen die Bürokratie und die Regulierung abbauen. Und damit denkt man, wird schon das meiste schon gehen. Und ich bin ja auch nicht dagegen, Regulierung abzubauen. Ich glaube, niemand ist dagegen, Regulierung abzubauen, die überflüssig sind oder wo die Kosten weit überwiegen, die Vorteile. Aber da ist die Frage, welche Regulierungen sind es, wie viele Regulierungen sind das, ist das realistisch? Und das Schlimme ist eben, dass man oft dabei stecken bleibt bei dieser Diagnose und dann gibt das ein allgemeines Jammern und Klagen, wie schlimm das ist, aber das hilft nicht. Und wenn Sie jetzt VW ansehen oder auch die anderen ganzen Unternehmen jetzt bei den Automobilzulieferern, da ist ja die Regulierung, die Bürokratie nicht das größte Problem, sondern es sind eben nicht mehr die Produkte, die richtig nachgefragt werden. Und das Problem, das ich sehe bei meinen Ökonomenkollegen, ist, dass viele sagen, der Staat soll sich raushalten. Der weiß das gar nicht. Also die Idee, dass man so strategisch jetzt das Ganze mal analysiert und versucht zu überlegen, wo kann man jetzt bestimmte Bereiche voranbringen, welche Bereiche kann man stärken, bei manchen Bereichen vielleicht nichts zu machen. Diese Idee ist bei den meisten Ökonomenkollegen nicht so vorhanden. Die sagen, das muss der Markt selber machen, der Staat kann das nicht, der Staat weiß das nicht. Und das ist ja auch, denke ich mal, so mehr oder weniger auch die Philosophie jetzt der Union. Wir müssen halt jetzt die Steuern senken und müssen gucken, auf diese Weise dann die Wirtschaft voranzubringen. Wir müssen die Arbeitsanreize erhöhen, indem wir, wenn Bürgergeld, irgendwelche Reformen machen. Aber so diese strategische Sicht auf die deutsche Wirtschaft ist in meinen Augen nicht so wirklich ausgeprägt.
Aber wäre es nicht am Ende auch eine Kombination beider Ansätze, dass man natürlich die Standortvoraussetzungen verbessert, indem man all diese Punkte angeht, die Sie gerade angesprochen haben, und darüber hinaus Wirtschaftsbereiche, Industriebereiche identifiziert, wo es für die Ansiedlung, für die Weiterentwicklung dann tatsächlich auch gezielte staatliche Unterstützung notwendig ist? Nach meinem Verständnis, das eine und das andere jeweils alleine würde nicht ausreichen.
Nee, da haben Sie völlig recht, aber in meinen Augen ist eben doch der Fokus mehr auf diese Philosophie, die Unternehmen müssen das selber wissen. Die müssen selber gucken, was sie machen, und Subventionen jetzt gezielt zu vergeben, ist ja auch nicht das, was jetzt, denke ich, von der Union oder auch von der FDP vertreten wird, sondern da ist die Idee, wir senken die Steuern für alle und machen die bürokratischen Lasten für alle, dann reduzieren wir, und dann kommt quasi von selber aus diesem Marktprozess, kommen dann die dynamischen und die erfolgreichen Unternehmen. Das ist auch nicht ganz falsch, aber man sieht eben doch auch, dass es eben in vielen Bereichen so nicht gehen wird, weil eben die Subventionen in anderen Ländern sehr viel höher sind. Es gab im Dezember von dem Zentralverband der Elektroindustrie ein Papier über Chips, wo man eben sieht, die Chipförderung in anderen Staaten ist deutlich höher. Heute ist ein Bericht in der FAZ über die Raumfahrtförderung, der Chef der Europäischen Raumfahrtbehörde, wo man eben auch sieht, die Raumfahrtförderung in den USA ist weitaus höher als in Europa. Und wenn man eben jetzt mit anderen konkurriert, wo der Staat kräftig dann unter die Arme greift, dann ist es eben schwierig, jetzt für Unternehmen in einem Land wie Deutschland, wo die Philosophie ist, das machen wir gar nicht, dann sich zu behaupten. Also die viele Ökonomen gehen irgendwie von so einer Bilderbuchwelt aus, wo der Markt, die Marktkräfte dann dazu führen, dass die stärksten, besten sich durchsetzen. Und das stimmt ja insoweit, wenn das ein Level Playing Field ist, wenn alle die gleichen Voraussetzungen haben, wenn eben China massiv jetzt die Elektromobilität gefördert wurde, die ganze Solarindustrie ist unglaublich gefördert worden. Und auch in vielen Zukunftsbereichen sind die Chinesen eben sehr stark. Die Förderung der Kernfusion ist eben in China schon sehr ausgeprägt. Also die haben auch so ein Gefühl, was vielleicht nicht die nächste, sondern übernächste Technologie ist. Und wenn man in so einem Umfeld ist und man hat diese Philosophie jetzt dieser Marktwirtschaft, die ja von der FDP besonders stark vertreten wird, dann tun sich die Unternehmen schwer und dann bildet sich das heraus, was wir jetzt ja haben, dass wir eben in Zukunftstechnologien nicht so stark sind. Ich kann für mich sagen, dass ich schon im Jahr 2017 in der FAZ Sonntagszeitung mal einen großen Artikel geschrieben habe, wo ich sage, Leute, guckt, was da in China passiert. Wir müssen da aktiver werden. Und ich wurde da furchtbar dann verprügelt. Meine Kollegen im Sachverständigenrat haben gesagt, das sei inkompetent. Und es war mit den Händen zu greifen. Die Chinesen haben es ja nicht heimlich gemacht. Was heute sie stark macht, das konnte man ja sehen. Und dann darauf zu vertrauen, dass man sagt, oh Gott, wir brauchen das nicht. Und Subventionen ist Teufelszeug, wir lassen das. Dann kommen eben solche Entwicklungen, wie wir sie heute haben. Und die sind dann eben schwer auch so über Nacht zu ändern.
Wie hoch ist denn aus Ihrer Sicht der Anteil der jetzigen Regierung an dem Dilemma, das Sie schildern? Ist es am Ende wirklich nur so, wie der bayerische Ministerpräsident Söder es uns glauben machen will, dass Robert Habeck als der derzeitige Wirtschaftsminister an allem schuld ist, weil er keine Ahnung hat? Oder wo liegen denn die Versäumnisse, die wesentlichen Versäumnisse dieser Regierung an dem von Ihnen geschilderten Dilemma?
Ja, es ist ja schon ein längerfristiger Prozess. Also diese große Koalition, Frau Merkel, da fehlt ja diese Einsicht. Ich meine, Herr Altmaier war der Einzige, der damals ein Papier geschrieben hat über Industriepolitik. Der hat mir erkannt, da ist irgendwas, was man machen muss. Das war vielleicht nicht optimal, das Papier, aber er wurde auch furchtbar verprügelt dafür. Jetzt in der jetzigen Koalition, würde ich sagen, hat Herr Habeck sogar durchaus auch diese Erkenntnis, dass man jetzt nicht einfach alles nur sich selber überlässt. Er hat auch ein Papier über Industriepolitik geschrieben, wo er auch genau das, was ich so jetzt formuliert habe, auch aufgeschrieben hat. Man muss eben gucken, was sind Zukunftstechnologien, wo können wir punkten, wo müssen wir mehr machen. Das wurde überhaupt nicht beachtet. Und ich denke, das Problem jetzt dieser Koalition war, dass sie eben einfach kein Geld hatte. Das ist halt die Schwierigkeit, dass natürlich diese Förderung jetzt im großen Stil auch relativ viel Geld kostet. Und Herr Habeck hatte ja noch einige Punkte gehabt, die er mit diesem Klimatransformationsfonds finanzieren wollte. Aber das ist ja dann alles gescheitert, als dann diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kam. Und dann wurde ja auch alles zusammengestrichen, auch die Förderung der Elektromobilität, die ja dann diesen Umweltbonus, der dann gestrichen wurde. Das hat ja nur sich sehr, sehr schmerzhaft für die Automobilindustrie ausgewirkt, der Absatz an Elektromobilen in Deutschland ist um fast 30% gesunken, während er in anderen europäischen Staaten, also Großbritannien, Italien, Frankreich, jetzt nicht fulminant gelaufen ist. Aber dieser Einbruch ist speziell und das ist natürlich nochmal besonders schmerzhaft, wenn ich als Industrie in der Transformationsphase bin und mir dann jetzt auch diese staatliche Unterstützung dann entzogen wird.
Man hat allerdings auch den Eindruck, dass die Verantwortlichen in der Automobilindustrie teilweise relativ spät reagiert haben. Und da auch vom Management, von der Führung des Unternehmens durchaus eine Mitverantwortung da war. Aber vielleicht ist vielleicht Automobil gerade ein sehr gutes Beispiel, dass es um die Kombination von Maßnahmen geht. Eine Verteuerung der CO2-Abgabe ist der marktwirtschaftliche Steuerungsfaktor, der ja nicht nur bei Automobil wirkt, sondern auch bei anderen Bereichen. Infrastruktur zu schaffen, ist eine staatliche Aufgabe. Da haben wir ohne Zweifel Defizite. Und am Ende geht es natürlich dann auch nochmal um eine ganz gezielte Förderung. Ist das nicht ein sehr gutes Beispiel, wenn man Bereiche, die man identifiziert hat als strategisch für Deutschland, wo man dann auch wirklich in der Kombination von vielen Maßnahmen, aber dann konsequent ansetzt, nicht so ein bisschen, sondern dann tatsächlich auch die Maßnahmen kombinieren kann?
Ich glaube, man muss halt auch die Richtung vorgeben. Ja. Also was die Chinesen gemacht haben, die haben gesagt, wir machen Elektromobilität, fertig. Und stellt euch bitte alle drauf ein, bei uns ist das ein Hin und Her, dass man dann überlegt, selbst bis 2035 oder so, will man noch weiter jetzt Verbrennertechnologien dann akzeptieren und so diese klare Ausrichtung auf Elektromobilität, die fehlt ja. Und das macht es für die Unternehmen ja auch schwierig. Dann gehe ich in die eine Richtung oder die andere Richtung. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Das sind ja Ökosysteme. Und natürlich brauche ich die Ladestation, wenn ich die Elektromobilität voranbringen will. Denn da bin ich jetzt in Mietwohnung habe und dann nicht mein Auto nicht aufladen kann, habe ich ein Problem. Also es muss sicher ein Gesamtpaket sein. So ein Ökosystem, und da ist jetzt sicher vieles auch nicht so vorangetrieben worden, also wir hätten sich auch noch mehr Ladestationen schaffen können. Könnte auch darauf achten, dass jetzt diese Ladestationen einheitlich zu bedienen sind. Das ist ja auch ein Drama. Überall, wo man hinkommt, muss man wieder andere Karten, andere Einlog-Technologien verwenden. Also es wäre sicher auch ein Punkt, wie man das Ganze hätte voranbringen können.
Sie haben auch gesagt, Herr Bofinger, diese Regierung hatte nicht ausreichend Geld, um wirklich wichtige Investitionen zu tätigen. Ich gehe mal davon aus, die neue Regierung wird das auch nicht haben. Werden wir jetzt wieder die Fortsetzung der Diskussion um die Schuldenbremse bekommen? War es gut, dass sie noch Bestand hat? Oder ist es nicht dringend erforderlich, sie zu verändern, sie zu reformieren? Und wenn ja, wie?
Also Schuldenbremse ist ja ein zentrales Thema in dem Ganzen. Herr Lindner sagt immer so schön, die Schuldenbremse zwingt dazu, dass man priorisiert. Das klingt ja ganz gut. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist natürlich die Schuldenbremse selbst eine Priorisierung. Denn sie sagt, das Allerwichtigste in der ganzen Wirtschaftspolitik ist, dass die Schulden nicht steigen. Also Konstanz der Schulden. Gut, der Bund darf jedes Jahr 0,35% Defizit machen, aber im Groben kann man sagen, Konstanz der Schulden ist unser wichtigstes wirtschaftspolitisches Ziel. Und alle anderen Ziele, jetzt der Klimaschutz, unsere Infrastruktur, die Transformation unserer Wirtschaft, alle diese anderen Ziele sind sekundär. Und das ist ja schon eine merkwürdige Prioritätensetzung. Warum? Weil die deutsche Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung weitaus geringer ist als in allen anderen großen Volkswirtschaften. Und zwar deutlich geringer. Das heißt, man nimmt jetzt eine Priorisierung vor, wo man ein Problem, von dem ich behaupten würde, das ist das geringste Problem, das wir heute haben, zum höchsten Problem macht. Und alle anderen Probleme müssen sich dem unterordnen. Und das ist etwas, was jetzt in dieser Ampel durch die FDP auch so fixiert worden ist. Und das ist natürlich keine gute Ausgangsposition, wenn man jetzt nochmal beim Beispiel der Medizin bleiben will. Wenn jetzt jemand mit großen Herzproblemen in die Klinik eingeliefert wird und der Arzt entdeckt dann, dass der Mann auch Fußpilz hat und dann sagt, jetzt tun wir erstmal, also mit dem Herz machen wir gleich, warten Sie mal. Aber dieser Fußpilz ist ja wirklich übel, das müssen wir uns genau angucken. Also das geringste Problem zu höchsten zu stilisieren ist einfach katastrophal. Und das ist das, was wir uns jetzt die vergangenen Jahre geleistet haben. Und da muss man sich nicht wundern, dass das Ganze nicht gut läuft.
Ich habe das immer so verstanden, dass die Konstrukteure der Schuldenbremse und auch die Bewahrer der Schuldenbremse so ein bisschen zweifeln an der Verantwortlichkeit der politisch Handelnden und dass man denen Grenzen setzen muss und zum Beispiel zu verhindern, dass die Mehrschulden nicht konsumtiv verwendet werden, sondern tatsächlich für strategische Investitionen, für Infrastruktur, über die wir die ganze Zeit reden, ob es Sicherheit ist, Verteidigung, das Thema Bildung, Infrastruktur für Verkehr, für Strom, für Wasserstoff. Insofern glaube ich, da ist das eine gewisse Sorge dabei. Aber ich gehe davon aus, dass auch Sie erwarten, dass die nächste Bundesregierung das Thema angehen wird, oder?
Vielleicht nochmal zu dieser Sorge. Das ist die Begründung oder Rechtfertigung der Schuldenbremse ist ja die, dass Politiker zu kurzfristig denken, wie Sie das gerade gesagt haben, und dass dieser Verschuldungsspielraum falsch eingesetzt wird. Das Problem ist nur, wenn ich die Diagnose habe, Politiker sind sehr kurzfristig in ihrem Zeithorizont und ich mache die Schuldenbremse, dann ist die Konsequenz der Politiker, dass sie dann eben auch nicht investieren, sondern lieber jetzt, wie Herr Söder das wieder vorgeschlagen hat, solche Bonbons, die teuren Bonbons, wie die Rente für Mütterrente, ja. dann propagiert. Das heißt, das Kurzfristdenken führt eben dann dazu, dass alles zu Lasten der Investitionen geht. Und mehr oder weniger haben wir jetzt allerdings auch schon vor der Schuldenbremse in Deutschland öffentliche Nettoinvestitionen, also die Abschreibung berücksichtigt, von null. Und das sieht man auch. Und was eben wichtig ist, wenn man über die Schuldenbremse redet, ist, dass ja die Intention oder der Effekt der Schuldenbremse der ist, dass der Staat alle Investitionen aus den laufenden Einnahmen finanzieren muss. Und das wäre beim Unternehmen auch problematisch. Denn davor hatten wir eine Regel, über die kann man auch streiten, aber die sagte, wenn du investierst, Staat, dann darfst du auch Schulden aufnehmen. Und die Schuldenbremse sagt, nee, alles muss aus den laufenden Mitteln finanziert werden. Und ja, wie gesagt, also für ein Unternehmen wäre das auch problematisch. Und deswegen ist das sicher eine Regel, die ökonomisch nicht sehr sinnvoll ist. Und das wird ja mittlerweile auch von eigentlich fast allen Ökonomen geteilt. Der letzte Mohikaner ist mein ehemaliger Kollege Lars Feld, der dann wirtschaftspolitischer Berater von Herrn Lindner war, der das Fähnchen noch aufrecht hält. Ansonsten ist eigentlich ein Konsens quer über alle Richtungen der Ökonomie und auch über alle wirtschaftspolitischen Institutionen, dass wir dringend diese Schuldenbremse reformieren müssen, dass wir größere Spielräume für Investitionen brauchen und dass wir so nicht weiterkommen.
Ein Argument der Bewahrer ist ja, es ist genügend Geld im System, wir geben es nur falsch aus. Deshalb, die Schuldenbremse muss stehen, um möglichen Unsinn von Politikerinnen und Politikern zu verhindern. Die müssen nur schauen, wie sie mit ihren Ausgaben besser klarkommen.
Ja, das wird immer gesagt. Wobei dann immer erstaunlich ist, dass die Leute das sagen, erstaunlich unkonkret sind mit dem, wo denn dann konkret gespart werden soll. Ja, man kann ja sagen,
meistens am Sozialetat, nehme ich wahr.
Sozialetat, gut, manche sagen beim Bürgergeld, das ist ja sehr beliebt. Aber jetzt schauen Sie mal an, das Bürgergeld, wenn man jetzt nicht die Wohn- und Heizungskosten nimmt, aber das, was ausgezahlt wird an die Menschen, sind 25 Milliarden. Wenn wir das alles streichen würden, hätten wir 25 Milliarden, aber ich glaube, bei den Finanzierungsbedürfnissen, die wir haben, insbesondere auch wegen der Bundeswehr, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Und Sie können ja die 25 Milliarden streichen, dann tun Sie vielleicht 5 Milliarden da wegnehmen. Auch das wäre schwierig, weil wir das Verfassungsgericht haben und so weiter. Also deswegen, mich wundert das immer, wie locker das gesagt wird, das Gleiche auch hier dass man jetzt sagt, ein Rentensystem kann man sparen. Ich meine, das Rentensystem ist ja jetzt schon extrem auf Kante genäht. Und ich glaube, es gibt keinen Politiker, der ernsthaft jetzt Rentenkürzungen vorschlagen würde. Das wäre das ja, wenn ich jetzt sage, wir nehmen das Rentensystem Geld raus, kann man machen. Ja, aber da muss man eben so ehrlich sein und sagen, ich will die Renten kürzen. Und also ich glaube, das wäre das beste Programm für die AfD, mir jetzt noch im großen Stil Renten kürzte. Deswegen ist das immer ein sehr unkonkretes Gerede, weil genau die Leute, die sagen, da kann man ganz viel sparen, genau wissen, da kommt man relativ schnell aufs Zahnfleisch.
Ganz andere Frage. Würden Sie den Industriestrompreis deckeln, vergünstigen, um Industriebereiche hier zu halten, die unter den hohen Strompreisen besonders leiden?
Also für mich wäre entscheidend, dass wir unsere Energiekosten irgendwie auf dem europäischen Niveau halten. Mit vergleichbaren Ländern, denn wir haben ja jetzt einen europäischen Binnenmarkt. Das ist ja die Idee, die wir haben. Das soll eigentlich so sein wie in einem Land, was da in Europa stattfindet. Und in dem Maße, in dem jetzt dieser Binnenmarktwettbewerb durch zu hohe Stromkosten belastet wird, würde ich sagen, das wäre sicher ein Weg, den ich gehen würde. Weil es eigentlich keinen Grund gibt, dass unsere Industrie nur, weil bei uns der Strom teurer ist, dann sich nicht mehr behaupten kann. Also das wäre durchaus etwas, was ich befürworten würde.
Auch dauerhaft?
Ja, man muss mal gucken, wo dauerhaft die Strompreise hingehen.
Aber es wäre aus Ihrer Sicht eine Aufgabe, tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir mindestens europäisch Level Playing Field.
Also meine Idee wäre tatsächlich zu gucken, dass dieser europäische Strommarkt möglichst so vereinheitlicht wird. Also ich frage Sie ja, warum ist der Strom jetzt in Frankreich billiger als bei uns? Ich meine, es ist ja keine Mauer dazwischen. Strom fließt ja eigentlich
täglich.
Bis dahin. Also das heißt, dafür zu sorgen, dass eben auch vielleicht durch jetzt diese Stromsteuer oder ähnliche Dinge, dass halt irgendwie die deutschen Unternehmen jetzt, die an der französischen Grenze sind, nicht wegen dem Strom diesen Standort aufgeben müssen.
Das heißt aber auch, dass die Netzentgelte, die ja den Strompreis belasten, also das, was wir noch an Infrastruktur aufbauen müssen, dass das im Prinzip staatliche Aufgabe wäre.
Na gut, das war ja auch etwas, was ja geplant war, dass der Staat jetzt Netzentgelte übernimmt, aber das ist ja auch dann wegen dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts wieder gestoppt worden.
Ich möchte gerne mal auf die Therapie kommen, Herr Bofinger. Sie haben vorhin von der Bestandsaufnahme gesprochen, die auch beinhaltete, wir müssen auch schauen, was können wir sehr gut? Was können wir denn sehr gut, worauf wir jetzt in einer Neuausrichtung in der neuen Regierung unbedingt setzen sollten? Sie waren Regierungsberater. Welche drei Entscheidungen würden Sie der neuen Bundesregierung dringend empfehlen?
Also wie gesagt, für mich käme diese Bestandsaufnahme zuerst. Das wäre das Allerwichtigste. Und auf dieser Basis dann zu gucken, wie können wir diese Transformation hinbekommen? Ich denke, was sicher eine hilfreiche Maßnahme wäre, wären jetzt umfassende Abschreibungsmöglichkeiten. Also Herr Trump, den ich ja sonst nicht so schätze, hat in seiner ersten Amtszeit Sofortabschreibungen als Maßnahme beschlossen. Und ich denke, das wäre sicher etwas, was jetzt Unternehmen helfen würden, die jetzt gerade in dieser Transformationsphase sind.
Abschreibungen statt Investitionszuschüsse, oder?
Also man kann sich beides überlegen, aber ich meine, die Abschreibung hat natürlich den Vorteil, dass den Unternehmen zugutekommt, die jetzt tatsächlich auch noch Gewinne machen, die noch gut laufen. Aber man kann über beides drüber nachdenken. Aber die Sofortabschreibung kosten vergleichsweise wenig, weil ja letztlich sie ja bedeuten, dass der Staat jetzt auf Steuereinnahmen verzichtet, die er dann im Laufe der nächsten ab 7, 10 Jahre wieder kriegt. Das ist ja dann ein großer Liquiditätsvorteil und es kostet wenig, weil der Staat sich zu 2%, warum sind es 2,5%, verschulden kann, also relativ günstig. Und er gibt dann quasi seinen Finanzierungsvorteil an die Unternehmen weiter. Ich denke, das wäre etwas, was sicher sehr hilfreich wäre. Und man kann auch, ich sage, Investitionsprämien kann man auch machen. Aber das wäre zunächst mal eine Maßnahme, die jetzt auch nicht so viel Diagnostik erfordert ist, sondern dass man sagt, okay, da gibt es viele Unternehmen, die müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie halt von der Verbrennertechnologie auf Elektrotechnik gehen. Das wäre sicher ein Bereich, was sicher dann ein großes Spektrum ist, wo man vieles machen kann. Das sind jetzt die Militärausgaben, die müssen wir eher erhöhen. Und weil ich jetzt auch nicht weiß, sind das 3,5 oder 4 oder das muss man mal gucken, aber das gibt ja eine Riesenchance, damit neue Technologien zu fördern. Ich denke, das ist ja jetzt etwas, wo man zum einen den Trump irgendwie entgegenkommen kann Und das meiste, was wir ja da brauchen, um uns zu ertüchtigen, sind ja nicht neue Uniformen oder neue Helme oder Schlafsäcke, sondern es ist ja technologisch, also gerade Satellitentechnik, Drohnen, dann künstliche Intelligenz, Computertechnologien. Man kann ja unter dieses Militärpaket, da kann man ja all das reinsetzen an Zukunftstechnologien, was man braucht. Und ich denke, das wäre eine Sache, wo man auch viel Neues schaffen kann. Und man sieht das ja in den USA, da ist ja doch vieles an Technologien ist ja in diesem militärischen Komplex entstanden. Es gibt von der Frau Mazzucato, dem italienischen Ökonomenbuch, wo sie sehr schön zeigt, wie eigentlich all das, was wir in so einem Smartphone haben, diese einzelnen Komponenten, wie alle irgendwann aus der militärischen Forschung entstanden sind. Und ich denke, da kann man sehr viel machen und eben beide zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also die Notwendigkeit, die ich auch irgendwie sehe, dass wir uns verteidigungsfähiger machen und zum anderen die Notwendigkeit, jetzt technologisch voranzukommen. Das wäre ein Bereich, denke ich, wo viele, viele Spielräume sind. Und das könnte man dann auch wieder über so ein Sondervermögen finanzieren. Das ist dann vielleicht auch leichter zu verdauen, als jetzt ein Aufgeben der Schuldenbremse, was auch Geld, wir haben da große Bedarfe und da machen wir Sondervermögen und das wäre wiederum die Quelle für sehr viel, viel an technologischer Innovation.
Dazu gehören natürlich auch die Menschen, die dann auch in diesen Bereichen erfolgreich arbeiten. Ist das nicht auch eine große Baustelle, gerade im Sinne von Veränderung des Zukunftsmodells Deutschland, dafür im Bereich der Bildung, im Bereich der Forschungsförderung, dass da noch viel im Argen liegt?
Da kann man sehr viel tun, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man eben auch gegebenenfalls gute Leute aus dem Ausland sich einkauft.
Ich meinte das nicht als Alternative, sondern...
Ja, das kann man ja machen, aber wenn man jetzt schnell handeln will, wenn man in den nächsten 5 Jahren mal jetzt ein bisschen das System in Schwung bringen will, dann hilft es jetzt nichts, wenn man jetzt irgendwie dann die MINT-Fächer in der Schule fördert, was sicher auch wichtig ist, ne?
Gute Leute einkaufen, das ist ein gutes Stichwort noch, ist ja gar nicht mehr so einfach vor dem Hintergrund dessen, dass der Rechtspopulismus weltweit rasant voranschreitet und vor allen Dingen sich auch gegen Migrantinnen und Migranten richtet. Wir haben allein in Bayern, ich habe mal nachgeschlagen, brauchen wir bis 2037 allein 630.000 Arbeitskräfte, bundesweit viel, viel mehr noch. Und gleichzeitig erleben wir einen Trend, dass Rechtspopulisten Menschen, die hierher zu uns gekommen sind, aus dem Land wieder hinaus befördern wollen. Wir sehen es jetzt, was Trump vorhat. Wie sehen Sie das aus wirtschaftspolitischer Sicht?
Naja, ich meine, dass dieser Nationalismus, dieser ökonomische Nationalismus ja auch, der jetzt sich breit macht, eben, wir wollen keine ausländischen Arbeitskräfte haben, wir wollen jetzt alles selber produzieren, wir machen Zölle, wir wollen das Zeug gar nicht, dass die anderen machen. Das ist natürlich ökonomisch fatal. Denn das ist ein Preis, den man dann ökonomisch bezahlen muss. Und den wird Herr Trump auch noch bezahlen müssen. Mich wundert es ja sehr, dass Herr Trump, der jetzt gewählt wurde, weil die Leute unzufrieden sind über die Preisentwicklung in den Vereinigten Staaten, die ja auch ganz kräftig war, dass er jetzt als erstes Maßnahmen macht, die Inflation nochmal richtig nach oben treiben. Und dass das auch irgendwie niemand richtig ihm dann mal jetzt vorgeworfen hat, gesagt, hör mal, du sagst, die Inflation ist ein Problem, was machst du? Du machst Maßnahmen, die jetzt erstes Mal die Inflation nach oben treiben. Das Gleiche ist ja, wenn ich...
Zum Beispiel?
Ja, die ganzen Zölle. Zölle sind ja nichts anderes als Steuern, indirekte Steuern. Bloß halt jetzt auf ausländische Waren und nicht auf inländische Waren. Mhm. Und je drastischer ich die mache, desto mehr verteuert sich das. Und wenn ich gleichzeitig noch jetzt im großen Stil Ausländer raussetze, die jetzt im Dienstleistungsbereich aktiv sind, also billige Arbeitskräfte, dann kriege ich am Arbeitsmarkt ja auch nochmal eine Verhärtung, die auch nochmal die Inflation nach oben treibt. Also das ist schon erstaunlich, dass die Leute so haben durchgehen lassen oder dass jetzt die Demokraten das nicht stärker jetzt in den Vordergrund drückten. Aber das heißt, am Ende schadet man sich ja mit diesen Maßnahmen selber. Wenn man eine Grunderkenntnis für Ökonomie, die zumindest im Großen und Ganzen stimmt, ist, dass natürlich Handel, Globalisierung, Wohlstand schafft. Und das hat das ja auch. Wir haben ja jetzt in den vergangenen 30 Jahren eine unglaubliche Entwicklung der Globalisierung erlebt. Und man sieht ja auch, dass die Armut in der Welt deutlich zurückgegangen ist. Also es hat ja schon alles gepasst. Es war natürlich nicht immer so, dass das jetzt allen so zugute kam. Es gab natürlich auch teilweise gerade in den USA in diesen Globalisierungsprozessen auseinanderdriften zwischen Arm und Reich. Das hätte man politisch korrigieren können. Aber grundsätzlich ist Globalisierung etwas Gutes. Und wenn man die Globalisierung zurückdreht, dann wird der Kuchen kleiner und nicht größer. Und wenn der Kuchen kleiner wird, jetzt das ausgleicht, dass diejenigen, die eh schon nicht so viel vom Kuchen kriegen, dass deren Kuchenfläche gleich bleibt, das glaube ich nicht, sondern die werden wahrscheinlich eher noch von dem kleineren Kuchen dann konfrontiert werden als diejenigen, die bisher schon ein größeres Stück am Kuchen haben.
Wir kommen langsam zum Ende. Ich würde gerne nochmal den Blick richten auf das Einzelunternehmen oder die Unternehmen als Organisation, als wirtschaftliche Einheit. Was müsste aus Ihrer Sicht die nächste Bundesregierung auf den Weg bringen, damit das Thema Wettbewerbsfähigkeit positiv gestaltet ist? Welche lenkenden Maßnahmen sollte die Bundesregierung ergreifen? Zum Beispiel auch neben dem Thema Energie, auch zum Thema Lohnnebenkosten, was ja auch ein Standortthema ist im Vergleich, im europäischen Vergleich, aber auch im Export. Wo sehen Sie da die Schwerpunkte?
Also ist bei den Lohnnebenkosten sind die Spielräume nicht so wirklich da, sondern da ist ja eher der Trend, dass die steigen. Ja, und da muss man natürlich dann gucken, wo kann man da ansetzen? Also kann man jetzt, wie weit kann man die Gesundheitskosten irgendwie in den Griff kriegen? Aber das ist ja auch so eine Daueraufgabe, die nicht so leicht zu bewältigen ist. Bei den Renten ist natürlich auch Druck im System, weil jetzt die ganzen Babyboomer in Ruhestand gehen. Und da ist ja auch schon angelegt, dass die Beitragssätze eher steigen. Also eine große Herausforderung die Frage, wenn man das nicht will, muss man natürlich versuchen, wie kriegt man jetzt Steuergeld in diese Systeme? Und wenn man das machen wollte, jetzt was ja Herr Habeck vorgeschlagen hat, dann muss man natürlich gucken, dass man das systematisch macht. Und jetzt einfach Kapitaleinkünfte zu besteuern oder Versicherungsprämien auf Kapitaleinkünfte zu legen, ist ja vollkommen unsystematisch, denn es gibt ja nun unterschiedliche Einkunftsarten im Steuersystem und jemand, der jetzt Aktien hat, hat vielleicht deutlich weniger Geld als jemand, der ein großes Portfolio an Mietwohnungen hat oder der einen Gewerbebetrieb hat. Also diese Idee, wir müssen jetzt einen Aktionär bei dem das Geld holen, ist ja unsinnig, sondern wenn, muss man das breit machen und die einzige Form, wie das systematisch richtig ist, da muss man sagen, wir machen eine Steuererhöhung und geben das Geld in das System. Und über die Einkommensteuer hat man halt den Vorteil, dass dieses Einkommensteuersystem, auch wenn es ein bisschen komplex ist, aber ja letztlich versucht, die Leistungsfähigkeit der Menschen abzubilden. Und wenn ich nur die Aktiendividenden oder Aktieneinkünfte, die jemand hat, sagt überhaupt nichts aus über die Leistungsfähigkeit dieser Person. Und wenn man dann sagt, es sind nur die Millionäre, auch wieder unsinnig, weil halt die meisten Millionäre eben solche breiten Portfolien haben, wo eben nicht nur Aktien drin sind. Manche haben vielleicht nur Immobilien und haben vielleicht nicht so viele Aktien. Und dass dieser Millionär mit den Immobilien dann geschont wird oder der mit Land- und Forstwirtschaft, bedeutet ja letztlich, dass man die Kapitaleinkünfte aus Aktien diskriminiert. Und das macht auch keinen Sinn. Also wir brauchen da keine Schnellschüsse, sondern man muss es systematisch machen. Und wenn man jetzt da diese Kosten in diesen Systemen nicht dämpfen kann oder nicht ausreichend dämpfen kann, was wahrscheinlich so ist, und man will da was dagegen tun, dann muss man das aus allgemeinen Steuermitteln machen. Aber das ist natürlich dann auch nicht ganz einfach.
Ja, viele Menschen in Deutschland, Herr Bofinger, sorgen sich um die Zukunft, haben vor allen Dingen auch Angst vor einem wirtschaftlichen Abstieg. Was können Sie diesen Leuten abschließend noch an Zuversicht aus diesem Gespräch mitgeben?
Ja, insgesamt war das jetzt nicht so richtig von Optimismus getragen.
Das kann man nicht sagen.
Aber es hilft ja auch nichts. Ich meine, der Optimismus, den man eigentlich geben könnte, ist, dass wir in Deutschland ein Land sind, das in großem Stil Möglichkeiten hätte, Neues, Innovatives zu finanzieren. Wir haben den Vorteil, dass unsere Staatsverschuldung extrem niedrig ist im Vergleich zu anderen Ländern. Wir kennen überhaupt kein Problem, jetzt ein 1-Billionen-Programm die nächsten 10 Jahre zu finanzieren. Dann wird unsere Schuldenquote vielleicht so von 63 auf 67 steigen. Wir können auch ein 2-Billionen-Programm finanzieren. Dann würde unsere Schuldenquote in Richtung 80% gehen. 80% hatten wir Anfang der 2010er Jahre, als die Finanzkrise da war. Und wir würden immer noch weit mit anderen Ländern liegen. Das heißt, wir haben ein riesiges Potenzial an Finanzierungsmöglichkeiten, mit denen wir uns eine Deluxe Innovationsstrategie finanzieren können. Wir können uns die besten Leute der ganzen Welt einkaufen. Also wir haben irre Möglichkeiten. Wir müssen mit dem Kopf irgendwie das umlegen und nicht sagen, das größte Problem ist die Staatsverschuldung, sondern sagen, eigentlich die größte Chance, die wir haben, ist, dass wir mit dieser Staatsverschuldung riesige Potenziale zur Finanzierung hätten.
Also ich kann nur sagen, jetzt ist es Ihnen tatsächlich gelungen, den Optimismus auch auszudrücken, weil in der Tat, es bringt gar nichts, sich über die fehlenden Mittel für die dringend notwendigen Infrastrukturen und Maßnahmen ständig zu beklagen und dann die Instrumente, die ja im Rahmen möglich sind, dann nicht zu verwenden. Ja, das war die 22. Folge von Zwei alte weiße Männer. Ich hoffe, dass wir Sie mit unserer Spezialausgabe zur Bundestagswahl am 23. Februar wieder gut informiert und zum Nachdenken angeregt haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Zusammenleben nur dann gelingen kann, wenn es von Respekt, Empathie und Gerechtigkeit geprägt ist, unabhängig von Herkunft und individuellen Merkmalen.
Ja, und Zwei alte weiße Männer kommt wieder in 2 Wochen. Dann spüren wir mit dem Generationenforscher Rüdiger Maas der Frage nach, warum so viele junge Menschen die AfD wählen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.
Herzlichen Dank, Herr Bofinger.
Ja, vielen Dank, es hat Spaß gemacht.